Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, die Frage, die doch einmal im Leben, besonders wenn man denn älter wird, uns packt, uns anspringt, ist die Frage, was ist mit dem Tod und was ist nach dem Tode? Gibt es ein Leben nach dem Tode? Kann man darüber Genaues wissen? Diese Fragen werden in allen Menschen lebendig. Und es gibt kein Volk auf der Erde, kein Volk, mit Ausnahme der christlichen Völker. Aber alle anderen, alle Heidenvölker, die Riesen, Millionen Völker in anderen Religionen, heidnischen Religionen, die geben alle in den Sarg, in die Begräbnisstätte, in die Truhe ihrer Toten Dinge mit, von denen sie glauben, dass im zukünftigen Leben sie ihnen von Nutzen sein könnte. Sie geben ihnen Geld, sie geben ihnen Lebensmittel, sie geben ihnen Waffen mit ins Grab, in den Sarg, weil sie überzeugt sind, nach dem Tod ist das Leben nicht zu Ende. Das glaubt kein heidnisches Volk, dass das Leben zu Ende ist. Nur in der sogenannten Christenheit. Da hört man immer wieder, mit dem Tod ist alles aus. Es ist noch keiner wiedergekommen. Es gibt nichts nach dem Tod. 8 Fragen tauchen immer wieder auf. Ich nenne es noch einmal die 8 Fragen und gebe ganz kurz einen Überblick, damit wir dann noch eine Stunde Zeit haben für unseren teuren Bruder Muhl und die kostbare Botschaft, die er uns bringt. Erstens, gibt es ein Wiedererkennen nach dem Tode? Zweitens, haben Verstorbene eine bestimmte Gestalt? Drittens, gibt es Bekehrungsmöglichkeiten nach dem Tode? Viertens, gibt es eine Weiterentwicklung nach dem Tode? Fünftens, wissen die Toten etwas von uns? Sechstens, können Tote erscheinen? Siebtens, soll man für Tote beten? Achtens, ist der Tod das Letzte und nach ihm alles aus. Diese 8 Fragen werden immer wieder gestellt. Und die Schrift gibt auf alle diese 8 Fragen eine Fülle von Antworten, von denen man in einer Stunde natürlich nur wenige herausgreifen kann. Wir haben gesehen, es gibt ein Wiedererkennen nach dem Tode Moses und Elias auf dem Verklärungsberg und so weiter. Zweitens. Die Verstorbenen haben natürlich eine Gestalt. Sie reden, der reiche Mann, der redet, hat eine Zunge, der Lazarus hat einen Finger, mit dem er ins Wasser tauchen kann und soll. Sie haben eine Gestalt, genau wie wir, weil ja auch wir nach dem Bild Gottes, wörtlicher, in das Bild Gottes hinein geschaffen sind. Die Schrift redet von der Nase Gottes, er roch den süßen Wohlgeruch des Brandopfers. Und wir lesen von den Händen, wir lesen von dem Finger Gottes, der das Gesetz schrieb, von den Armen Gottes, die unter uns sind. Das ist alles eine klare, bestimmte Gestalt. Drittens, Bekehrungsmöglichkeiten nach dem Tod gibt es. Wir haben 4 ganz durchschlagende Zeugnisse aus dem 1. Petribrief und aus dem Psalter gehört. Viertens, es gibt eine Weiterentwicklung. Ich bemühe mich, ob ich im Fleische bin oder außerhalb des Fleisches schon droben verklärt bin. Ich bemühe mich, schreibt Paulus, ihm wohlgefällig zu sein. Wer hier auf Erden ein brennendes Herz hatte, dem Vater und dem Sohn zu dienen, der wird es auch drüben haben. Und wer es hier auf Erden nicht hatte, der wird es zunächst auch nicht drüben haben. Ganz klar. Sechstens, können Tote erscheinen? Ja, das ist durchaus möglich. Und ich will noch 2 Hebräerstellen nennen, als Ergänzung zu unserem 5. Punkt. Ich lese aus Hebräer 12 einige Verse, zunächst 22 und 23 und dann den 1. Vers. Hebräer 12. Hören wir, weil wir da eine Antwort bekommen auf die Frage, ob die Toten etwas von uns wissen. Hebräer 12 heißt es, ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden, eine Myriade sind 10.000, das ist die Maßzahl für Engel und Dämonen, Myriaden, 10.000, und zu Myriaden von Engeln, zu der Panegyris, heißt das jetzt im Urtext, das heißt zu der Allfestversammlung, zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln eingeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu denen sind wir gekommen. Die sehen und wissen was von uns. Vers 1 noch aus Hebräer 12. Deshalb, weil wir eine so große Wolke von Zuschauern haben. Diese große Wolke von Zuschauern, das sind die Glaubenshelden von Hebräer 11. In Hebräer 11 wird diese Wolke von Zuschauern genannt. Und Hebräer 12, Vers 1, da heißt es, weil wir nun so eine große Wolke von Zuschauern oder von Zeugen um uns haben, lasst uns, indem wir jede Bürde und leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den Wettlauf, der uns vollendet ist, indem wir von allem anderen wegschauen und allein hinblicken auf Jesus. So muss das übersetzt werden, das heißt nach dem Urtext, und wegblickend auf Jesus. Das heißt, von allem anderen wegschauen. Wir haben also um uns eine Wolke von Zeugen, von Zuschauern, die uns nach Gottes Erlaubnis beobachten, die manches sehen, sicher nicht alles, sicher keine demütigenden, kleinlichen, irdischen Dinge, aber doch die sehen, wie wir im Glauben stehen und handeln und wandeln. Das sehen die. Und wir hatten dadurch erfreut und erquickt. Wir haben also Zuschauer, die uns beobachten. Wir sind ein Theater dem Kosmos, den Engeln und den Menschen. Das sind nicht die Menschen nur gemeint um uns her, sondern auch die Menschen dort oben und bis zu gewissem Grad auch Menschen unten in der Tiefe. Ich weiß, was ich sage. Ich kann das jetzt einzeln nicht ausführen. Dann haben wir Punkt 6 oder Punkt 5. Wissen die Toten von uns? Ja, sie wissen allerhand. 6 können Tote erscheinen. Jawohl, der Samuel ist erschienen. Der Mose und der Elias sind erschienen. Den Berg der Verklärung. Und haben sich beide sofort erkannt. Die Toten, die Gestorbenen und die Lebenden. Diese Verzahnung ist jetzt das Tode, Lebenden erscheinen, mit ihnen verhandeln, sie befragen, ist jetzt verboten. Wenn es vom Menschen aus einen Versuch gibt, mit denen in Kontakt, Berührung zu kommen, so ist das Spiritismus. Und wenn von den Toten oder Abgeschiedenen oder auch Engel und Finsternismächte in den Himmel zwitten, wenn die zu uns wollen, so führt das hinein in Besessenheit. Das sind ganz ernste, gewaltige Dinge, die ich auch nur andeuten kann. Jetzt kommen noch meine beiden letzten Punkte, Vers 7, oder Punkt 7 und Punkt 8. Die siebte Frage, die immer wieder auftaucht, soll man für Tote beten? Es gibt genug beglaubigte Fälle, dass Menschen für liebe Angehörige, die starben, Mann, Frau, Kinder, die Eltern, der Freund, Braut, Bräutigam, dass diese Leute ihnen dann erschienen und sie baten, höre auf zu beten, dass zurückgerissen werden hier auf die Erde, ist ein schmerzlicher, furchtbarer Akt. Lass uns doch unseren Entwicklungsweg weitergehen. Dafür gibt es tausende von Belegen, die wirklich geschehen sind und von glaubwürdigen Zeugen genannt werden dafür. Aber, jetzt sage ich ein Aber. Jetzt schlagen wir mal 1. Timotheus 2, Vers 1 auf. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. 1, Vers 2. 1, Vers 2, so ist es, richtig. Dort steht Folgendes geschrieben. 1. Timotheus 2, 2, 1. Ich ermuntere nun, oder ich ermahne nun, oder ich bitte nun, diese drei Übersetzungen müssen wir uns immer vor Augen halten, weil die im Griechischen ein Wort sind. Also ich ermuntere nun, will ich es mal hier übersetzen, vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Sind damit nur die jetzt Lebenden gemeint? Oder sind damit auch die bereits Gestorbenen gemeint? Oder sind auch die jetzt noch geboren werden bis zur Wiederkunft Christi? Oder sind die gemeint? Wenn geschrieben steht, alle Menschen, dann sind alle Menschen gemeint. Und für alle Menschen sollen nun verschiedene Arten von Gebet, und das ist hier eine wunderbare Liste, Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Ich würde eine ganze Stunde brauchen, um diese vier Dinge auszuführen. Ich will nur sagen, für alle Menschen dürfen wir beten. Und dazu gehören auch die Toten. Wir dürfen also beten, Herr, deine Menschheitsschöpfung, die so viel Nacht und Not durchlebt hat und die so zerrissen ist jetzt, manche in den Totenräumen, manche schon im Lichte und so weiter. Wir dürfen für sie eintreten. Das hebt das Erste nicht auf, dass wir bestimmte Menschen, an die wir seelisch gebunden sind, durch unsere Gebete wieder zurückziehen können in die irdische Sphäre und ihnen dadurch Not und Schmerzen bereiten. Das hebt das nicht auf. Aber wenn wir beten für alle Menschen, dürfen wir auch sagen, Herr, ich danke dir für meinen Freund, dem du so viel Großes getan hast. Und du wirst ihn weiter segnen und wirst ihn auch dort in jenem Welten irgendwie zum Segen setzen. Das dürfen wir. Aber in seelischer Gebundenheit, in ichhafter Menschenhängerei, sie zurückzerren, das dürfen wir nicht. Dann kommen gewöhnlich Menschen, Wesen, die gar keine Menschen sind und waren. Dann kommen gewöhnlich Dämonen. Und diese Dämonen, die wissen alle an. Ich weiß viel zum Beispiel, dass einer für seine Mutter betete, weil er seelisch an ihr hing, nicht von ihr gelöst war und absolut mit ihr ein Wort reden wollte und so weiter. Und da hatte er doch gezweifelt, ist das auch wirklich die Mutter? Sagte er, bist du wirklich meine Mutter? Ja, ich bin deine Mutter. Dann sah er mir einmal, wo hat denn meine Mutter eine Warze gehabt? Und da sagte er, aber Kind, das weißt du doch, dass ich auf meiner linken Schulter, auf dem Schulterblatt, eine starke, große Warze hatte. Und es hat gestimmt. Das wissen die Dämonen. Wir unterschätzen das Wissen der Dämonen. Ich könnte euch Dinge aus der Seelsorge erzählen. Ihr werdet erschrecken. An äußeren Dingen wissen die Dämonen sehr gut Bescheid. Von geistlichen Dingen wissen selbst die Fürstentümer und Gewalten und die höchsten Engelsmajestäten nichts oder wenig. Aber die Dämonen, die wissen in irdischen Dingen Bescheid. Ich nenne nur einen einzigen Fall. Eine Frau hatte ihren Kellerschlüssel verloren von einem neuen Schloss, das sie erst hatte machen lassen, und ist ganz unglücklich. Und da wird ihr gesagt, geh zu der so und so. Einer Frau im Dorf, die sagt ihr genau, wo der Kellerschlüssel ist. Sag ich, das ist unmöglich. Diese Frau war nie in meinem Haus. Ich habe eine Ablehnung gegen die. Und so weiter. Da gehe ich nicht hin. Die kann es auch gar nicht wissen. Doch, die weiß bestimmt, wo dein Kellerschlüssel ist. Also ging sie hin zu der Frau. Kannst du mir sagen, wo mein Kellerschlüssel ist? Sagt sie in Augenblick. Dann hat sie sich in Trance versetzt. Sagt sie, ja. Der liegt auf einem Hacklotz, das unter der Kellertreppe steht. über dem ein alter Kartoffelsack liegt. Und da unter dem Kartoffelsack, da liegt sein Teleskop. Und war erstaunt, ging nach Hause. Hat gestimmt. Hat gestimmt. Lasst euch nicht verblüffen. Je näher wir der Endzeit kommen, umso mehr werden solche Dinge, solche Offenbarungen in unser Leben als Versuchung hereintreten, dass wir uns da nicht einlassen mit jenen Finsternisgewalt. Durch solche Kleinigkeiten können oft schwere seelische Belastungen kommen, sodass man am Glauben irre wird. Also das ist ein Fall, den ich erlebt habe. Meine Freunde, wenn es hier heißt, betet für alle Menschen, da sind auch alle Menschen gemeint. Aber nicht nur für alle Menschen, sondern auch für alle, die in Hoheit sind. Fürstümer und Gewalten, dazu gehören die Dämonen, dazu gehört Satan. Der Satan wird jetzt noch in seinem gefallenen Zustand eine Doxa oder eine Herrlichkeit genannt, in der Schrift. Kann ich euch beweisen, das meint das, findet ihr in eurer Bibel. Zu welchem Zweck, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Also ist die Frage, darf man für Toten beten, beantwortet mit Nein, wenn es sich um seelische Hängerei und psychische Bindung handelt, dann nicht, dann nicht. Aber wenn es im Plane Gottes liegt, dass wir als Mensch für alle Menschen eintreten, dann dürfen, dann sollen wir für alle Menschen beten. Nicht einmal nur für alle Menschen, auch für die, die in Hoheit sind, Engel und Dämonen. Wir befehlen Gott seine ganze weltweite Schöpfung an. Sowohl die intelligente Schöpfung von Engeln, Menschen und Dämonen, als auch die stumme, seufzende Schöpfung, die Tierwelt, als auch die Pflanzenwelt, als auch die Metalle und Mineralien, die unter ungeheurem Druck stehen und auf ihre Verwandlung warten, die sich einst vollziehen wird, wenn die Kohlen wieder zu Diamanten werden und wenn die Tränen der Menschen zu Edelsteinen werden. Das kommt. Das ist groß und wunderbar. Ja, wir dürfen es beten für alles, was noch tot ist. Für alles, was noch gebunden ist. Von dem Mineral bis zu dem Engelfürsten. Letzter Punkt, der achte, ist der Tod wirklich das Ende? Nein, der Tod ist einmal in die Welt gekommen, hat also einen Anfang. Und alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Also hat auch der Tod ein Ende. Die Sünde ist in die Welt gekommen, hat also einen Anfang. Und was einen Anfang hat, hat ein Ende. Also wird die Sünde einmal völlig abgetan sein in der neuen Schöpfung. Aber hat Gott einen Anfang? Dann hat er auch sein Ende. Hat die Liebe einen Anfang? Denn Gott ist Liebe. Nein. Also hat auch die Liebe kein. Die Liebe hört nicht mehr auf. Gericht, Tod, Schweiß, Blut, Tränen, Verzweiflung, Jammer und Elend. Auch deines und meines hat einmal ein Ende. Wer weiß wie bald. Aber die Liebe hört nicht mehr auf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, gibt es was nach dem Tode? Ja. Das Schönste steht uns noch bevor, in der Vollendung und Verklärung. Und wir haben das große Vorrecht, wir, die wir hier beisammen sind, dass wir den Tod überwinden können durch den Glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod und dass wir deshalb den Tod nicht zu fürchten brauchen. Und der Tod ist uns der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird uns dann der Glaube geben, wenn er gläubig zu Gott spricht, Jesus, meine Zuversicht. Meine Freunde, das ist das Letzte. Der Tod ist immer das Vorletzte. Gericht und Strafe, Verdammnis, Qual, Feind, Krankheit, Verzweiflung, Elend, Wahnsinn, das alles hat ein Ende. Das geht so weit, dass sogar Gott unserer Sünden nie mehr gedenken will. Stellt ihr das einmal vor. Ich habe Tränen gesehen in den Augen von Mördern in Berlin, als ich ihnen die Botschaft sagte. Es wird, wenn du dein Leben in die Hände Jesu legst und ihn erfassest
als deinen Heiland anerkennst und dein Herz und deine Liebe ihm schenkst, wird Gott deiner Sünde nie mehr gedenken. Und kein Geschöpf im weiten Weltenall wird sagen, das war ein Mörder, der hat seine Frau totgeschlagen. Der war zeitlebens im Zuchthaus. Das wird kein Mensch sagen. Das wird jedes Wesen vergessen. Auch Gott selbst wird nicht mehr daran denken. Und deshalb ist diese Botschaft von der Welt und Todes überwindenden Kraft des Evangeliums so wunderbar. Ja, der Tod hört einmal auf. Hört einmal auf zu töten. Und das Leben wird triumphieren. Aber die Liebe hört nimmer auf. Die wird weiter und weiter und vervielfacht sich in unvorstellbarer Weise, wenn wir als der Körper Christi unsere Ewigkeitsaufgaben antreten werden. Und sie sind gewaltig und wunderbar. Meine Brüder und Schwestern, wenn uns das lebendig wird, wenn wir das fassen, wird unser Herz unsagbar froh. Und wir gehen unseren Weg weiter, komme was da wolle. Wir stehen auf der Seite des Siegers, Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit. Das sind meine Ergänzungen. Und nun hören wir unseren teuren Bruder Muhl.
Da darf ich vorerst ergänzen mit dem gewaltigen Wort, er, Christus, oder Gott in Christo, hat den Tod verschlungen in Sieg in Ewigkeit. Und wie das, was wir uns einverleiben beim Essen und Trinken, aufgelöst wird, um umgestaltet zu werden in einem Bestandteil unseres Leibes, so wird alles, was Todeswesen ist, weil von Christus verschlungen, aufgelöst werden vorerst durch Gnade oder Gericht, um einmal einverleibt zu werden im Leibe des Christus, bis Christus nach dem Geheimnis Gottes in Christo Jesu, dem Geheimnis des Evangeliums, das ganze geschaffene All eines Tages unter Christus als ihrem Haupte untergeordnet sein wird. Ein lebendigen Gottesleib, ein lebendiges Gottesgeschöpf sein wird oder ein lebendiger Gottessohn. Und wenn es soweit ist, dann wird unser himmlischer Vater sprechen zu seiner gesamten Geschöpfung. Endlich ist es soweit, liebe Kinder, dass wir miteinander beginnen können. Wenn alles von Gott aus vollendet sein wird, kann er endlich einmal anfangen, mit uns sich zu freuen. Ohne Ende. Und nun, heute Abend noch.
Wunderbar sind deine Werke als Schöpfer, o Gott und Vater. In welche Tragödien des Antlitzes der Erde haben wir jetzt hineingeschaut. Und wie dürfen wir jedes Wort, das geschrieben steht, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir es nicht für möglich halten, glauben, auch von der Arche ausgehend bis zu den jüngsten Entdeckungen und Ausgrabungen und paläontologischen Forschungen, wie alles bestätigt dein Wort. Und die Welt will dein Wort nicht. Sie verwirft es. Sie schmäht es. Wir danken dir für das Vorrecht, jede Worte zu glauben, das geschrieben steht. Und in jedem Wort sind siebenfach geläuterte Tiefen deiner Erkenntnis. Wir staunen und beten an und danken dir auch für diese Abendstunde von ganzem Herzen. Und nun bewahre uns auf dem Heimweg. Lass uns morgen wieder frisch und froh und aufnahmewillig und aufnahmefähig das hören, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir für das große Vorrecht, dass wir die Welt und Sünde ablehnen, dass wir ihr nicht mehr dienen müssen, nicht mehr versklavt sind, dass wir viel höhere Freuden, Segnungen und Seligkeit haben, durch dein Wort und deinen Heiligen Geist in Christus Jesus und zum Herrn und Haupte. Gelobt sei dein Name, o Gott und Vater aller Welten. Halleluja, Amen.